Tagesinfo von Donnerstag, dem 22. Februar 1996.
Dieser Beitrag ist dem Südwind, einer deutschen Initiative, die sich AusländerInnen nennt, gewidmet. Vor zwei Wochen haben die Verantwortlichen von Südwind zugesagt, die Veranstaltungsräume für eine Veranstaltung mit Ragıp Sarıkoğlu, einem Journalist und Verleger aus Istanbul, zur Verfügung zu stellen.
Ich ging morgens zum Südwind, um den Schlüssel zu holen. Dort war eine Mitarbeiterin, die mich fragte, warum ich denn den Schlüssel wollte, sei denn heute eine Veranstaltung. Ich sagte, ja, das ist ausgemacht. Da meinte sie, ja, in der Liste, da steht nur der Mustafa. Und ob da die Veranstaltung denn in der BZ gestanden hätte. Da habe ich gesagt, ja, das haben wir ausgemacht. Das habe ich jetzt aber nicht nachkontrolliert, ob die heute dort gestanden hat. Und da meinte sie, ja, aber sie renovieren heute hier. Und sie hätten versucht, Mustafa am Montag und Dienstag hätte sie versucht anzurufen, ihn aber nicht erreicht. Und der Mustafa mit seinen 4, 5 Leuten, der könne doch auch woanders hingehen. Ich habe dann noch gesagt, dass das eigentlich nicht geht und dass... Und ob man die Veranstaltung nicht doch machen könnte, denn die Renovierung hat überhaupt noch nicht begonnen.
Den Organisatoren der Veranstaltung ging es darum, die momentane Realität in der Türkei durch aktuelle Berichte zu dokumentieren. Eine Realität, die auch die Flüchtlinge im Ausland betrifft und einen Teil ihrer Lebenswelt darstellt. Diese Form der selbstbewussten und engagierten Auseinandersetzung mit den eigenen Belangen scheint für eine Ausländerinitiative nicht von Bedeutung zu sein. Sie scheint nicht wichtig genug, um in Konkurrenz mit Renovierungsarbeiten treten zu können. Nach dem Motto, die Ausländerinnen sollen froh sein, dass sie überhaupt hier leben dürfen. Wir, die Deutschen, machen ja alles für euch. Was wollt ihr noch? Ja, was wollen sie denn? Wenn auch die Ausländerinnen die Sprache nicht so gut beherrschen, können sie immer noch denken und eigene Entscheidungen treffen. Das ist eine Tatsache, die respektiert werden muss. Wenn sie sich organisieren und ihre eigenen Belange selbst zum Ausdruck bringen wollen, wollen sie sich nicht ständig gegen die Bevormundung der Deutschen zur Wehr setzen müssen. Ist das ständige sich zur Wehr setzen müssen nicht auch eine Form von Rassismus? Ähnliche Erfahrungen hat auch das Café Morgenland in Frankfurt gemacht. Mit einem Vertreter der Migrantinnengruppe Café Morgenland haben wir ein Interview geführt.
Café Morgenland ist eine Migrantinnengruppe. Vielleicht kannst du uns erzählen, warum und wie ist Café Morgenland entstanden?
Ja, Café Morgenland ist entstanden ziemlich kurz nach dem Selbstfindungsprozess der Deutschen, also das, was man als Wiedervereinigung nennt, nach unserer Schockpraxis, als wir gemerkt haben, was da hier ausgebrochen ist, haben wir die Notwendigkeit gesehen, eine eigene Gruppe zu machen. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war, da die meisten von uns in linksradikale und autonome Zusammenhänge waren, haben wir gemerkt, welche katastrophale Haltung dazu die deutsche Linke, auch die linksradikale oder autonome Linke genommen hat. Die Situation hatte sich zugespitzt mit Hoyerswerda, aber auch mit den Argumenten, die zur Entlastung der Vernichtungswille der Bevölkerung hier führten. Zum Beispiel, dass die Leute bringen Ausländer um, weil sie engen Wohnraum haben oder weil sie keine Arbeit haben. Mit solchen Argumenten. Das waren die zwei Anlässe, wo wir gedacht haben, so geht es nicht weiter. Wir müssen raus aus diesen deutschen Zusammenhängen, was Eigenes zu gründen. Mit anderen Worten, nicht wir, sondern die Zustände haben uns dazu gezwungen, als Migrantinnen überhaupt uns zu definieren. Wir haben erst nach dieser sogenannten Wiedervereinigung entdeckt, was wir sind. Vorher hatten wir weder Gedanken über die Wertigkeit unserer Herkunft, noch über die Anzahl unserer Pigmente gemacht. Das kam danach. Die Gesellschaft hat bestimmt, dass wir dazu nicht gehören. Und diese Offensive haben wir praktisch versucht, was dagegen zu stellen. Die Idee war, dass wir unser eigenes Selbstschutz und Selbstorganisierung in die Hand nehmen sollten, um eins zumindest zu erreichen. In dieser Bevölkerung, organisiert oder unorganisiert, zu zeigen, wo ihre Grenzen sind. Uns ging weniger dabei um merke deine Aufklärung, weil wir der Meinung sind, dass diese Bevölkerung eigentlich viel zu viel weiß, und das ist das Gefährliche dabei, sondern dass sie ihre Grenze wissen muss, damit sie nicht rassistisch gegenüber uns verhält. Rassistinnen bleiben sie weiter, aber dass sie Angst kriegen, so wie wir sagen, wir müssen dafür sorgen, dass die Kosten für das Ausleben des Rassismus möglichst hoch getrieben werden. Das war der Grundgedanke unserer Selbstorganisierung.
Woher kommt dieser Kaffeemorgenland, dieser Name? Interessiert ja, mich auch.
Genau. Wir haben die Gruppe zuerst als in eine linksradikale und antifaschistische besetzte Gebäude, haben wir da drin ein antirassistisches Café aufgemacht. Sollte als Treffpunkt von Migrantinnen und Flüchtlingen werden, was auch eine Zeit lang war, indem wir unseren gemeinsamen Kampf, aber auch unsere Feste feiern könnten und unseren gemeinsamen Kampf diskutieren könnten. Das ist eine Zeit lang so auch gelaufen, bis in diese Gebäude eines Tages zu heftigen Auseinandersetzungen mit Linksradikalen oder Autonomen halt und Antifas gekommen ist, weil sie unbedingt, um ihre kulturelle Identität vielleicht oder sonst was zu befriedigen, eine Skinhead-Band eingeladen haben. Und obwohl die Skinhead-Band selber zu Redskins gehörte, waren wir dagegen, weil wir davon ausgegangen sind, dass rechte wie linke Skinheads in diesen Stadtteil kommen werden. Und daher waren wir der Meinung, in einem Stadtteil, wo sowieso so viele ausländische Leute wohnen, aber selbst wenn sie nicht gewohnt hätten, es ist unerträglich, Skinheads einzuladen. Das führte zu Auseinandersetzung und das Konzert wurde geführt. 150 Skinheads sind gekommen, die meistens Rechte. Sie haben da rumgekrollt und rumgegölt. Wir haben die einzige Möglichkeit, die wir hatten, dafür zu sorgen, dass die ausländischen Jugendlichen nicht in die Messerstecherei mit denen verwickeln, weil das wäre zu gefährlich für die Kids. Und nächsten Tag sind wir aus dem Café ausgezogen. Mit unserer Kritik, dass es hier eben halt in solche Sachen auch keine Ideologien und keine Parteien mehr existiert. Kultur verbindet wahrscheinlich Rechte mit Linke. Das war der Grund, warum wir dann ausgezogen sind. Und weil heißen wir als Gruppe nach wie vor Café Morgenland aus dieser Tradition.
Du hast eigentlich angefangen, dazwischen frage ich die zweite Frage. Was für Reaktionen gab es von Seiten der einheimischen Linken und was für Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ja, die Reaktionen seitens der einheimischen Linke waren ziemlich übel. Als wir unsere Kritik an diese Vorgänge mit dem Skinhead-Konzert formuliert haben und auch schriftlich in den linken Zeitschriften veröffentlicht haben, wurden wir auf vielfältigste Weise angegriffen. Unter anderem mit, verbal natürlich, unter anderem mit dem Vorwurf, wir sind selber Rassisten, weil wir die deutsche Bevölkerung angreifen, oder wir sind sektiererisch, weil wir die Nöte der deutschen Bevölkerung nicht berücksichtigen und so weiter. In andere Zusammenhänge, in andere weitere Kritikpunkte und in unsere späteren Reaktionen kamen ähnliche Reaktionen. Zum Beispiel vor kurzem hatten wir vor einigen Monaten in Ochtendunk, das ist ein Dorf in Rheinland-Pfalz, eine Demonstration organisiert gegen einen Kriegsverbrecher, Lenny Kempten, der in Italien 22 Leute umgebracht hat und seine Tat wurden verjährt vor kurzem. In diese Demo sind kaum Leute aus der linksradikalen Zusammenhänge gekommen, weil, wie sie gesagt haben, zwar ist die Demo richtig, aber weil das von Café Morgenland gemacht wird, gehen wir nicht hin. Das heißt mit anderen Worten, sie müssten entscheiden zwischen einem Kriegsverbrecher und uns und haben halt nicht für uns entschieden. Das zeigt auch, was wichtiger für bestimmte Kreise hier ist. Insofern ist eine dritte Auseinandersetzung ging um die Antifaschist-Känzli-Gruppe in Berlin, wo wir unsere volle Unterstützung geliefert haben. Und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass die Antifa-Zusammenhänge auch selber ignoriert haben, dass hier um Migrantinnen geht und sie zu dem Antifa-Sortiment zugeordnet haben und bewusst verheimlicht haben, dass es hier eine Migrantinnengruppe war, die belangt wird und alles unter den Antifa-Kampf funktionalisiert haben. Diese Auseinandersetzung führt dann dazu natürlich, dass wir kaum was mit der deutschen Gruppe selber haben, mit Ausnahme letzter Zeit von bestimmten Antinationale oder die deutsche Gruppe, wo erste zaghafte Versuche gibt, aufeinander zu gehen. Sonst entscheiden wir selbst, was wir tun und was wir lassen, da wo wir intervenieren können.
In eurer Dokumentation habe ich gelesen, dass sie auf einem Treffen, das sei von Deutschen, also Vorbereitungstreffen für Deutsche sei, also so. Und wann und in welchen Zusammenhängen so ein Wort, also so ein Satz gebraucht wurde?
Dass sie von den Migrantinnen nichts bitten lassen.
Ja.
Ja, genau. Das war eine in dieser Auseinandersetzung um dieses Kindchenkonzert, wo es offen gesagt wurde, das weder von den Nazis noch von Migrantinnen lassen sich was sagen. Die haben uns auf die gleiche Ebene gestellt.
Das heißt, die Migrantinnen, die sich wehren, die sind auch gleich wie Nazis gestellt, oder?
Sie haben uns insofern auf die gleiche Ebene, dass ob die Nazis was sagen oder wir, ist das gleichwertig. Gegen beide werden sie sein. So war ihre Aussage. Gegen beide.
Hat es damit zu tun, dass die Migrantinnen anfangen, sich zu wehren?
Genau, nur das hat zu tun. Die deutschen Linksradikalen empfinden es am liebsten, uns als Opfer zu sehen, wo ihre Mitleidgefühl hochkommt, wo sie als Helfer fühlen, als Sozialarbeiter, weiß ich sonst was, auf jeden Fall nicht ihnen gegenüber als Subjekte. Also sobald wir als handelnde Subjekte ihnen gegenüber entscheiden, dann kriegen sie Probleme. Ganz aktuelles Beispiel, wir waren nach Lübeck gegangen zu der Demo, aber nicht zu der Demo, diese offizielle Trauerdemo, sondern wir sind weitergefahren nach Grevesmühlen, den Nachbarort, wo offen bei der Bevölkerung über das Umbringen von Ausländern, von Migrantinnen, von Flüchtlingen geredet wird, vor laufenden Kameras. Es gab auch in der ARD einen Beitrag über diese Bevölkerung, wie sie halt offen sprach, ob man Flüchtlinge umbringen soll und wie. Und da hatten wir es richtig gefunden, an dem Tag in diese Nachbarort zu gehen. Davor wollten wir von der offiziellen Demoleitung einen Beitrag leisten, durch die Lautsprecher von denen, um zu sagen, wo wir hingehen. Sie haben uns gesagt, nein, ihr habt nichts zu sagen, wir haben bereits Migrantinnen, die sprechen, die Redebeiträge, und das sind die betroffenen Flüchtlinge. Das heißt, für denen war einzig und entscheidend, wo Opfer zu finden, die irgendwas sagen über ihre schlimme Situation, und haben alles versucht und haben das auch gereicht, dass kein Wort von Migrantinnen kommt, die selbst ihre Schicksale in die Hand nehmen wollen. Und haben uns verboten, halt überhaupt eine Äußerung über ihre Lautsprecher zu machen. Das ist halt die Haltung. Das heißt für uns aber gleichzeitig, dass ab nächstem Mal natürlich wir nicht darum bitten werden, sondern wir werden das selber tun und nicht mal sie fragen. Wie es aussieht, wenn man sich durchsetzen muss, kann man per Argumentation das nicht mehr machen, sondern muss halt Stärke zeigen. Leider müssen wir auch auf solche Ebene uns durchsetzen.
Das vorhin also über Lübeck. Also dieser Lübecker Anschlag, ist es klar, dass in den deutschen Medien steht gar nicht, weil die Polizei oder Staatsanwalt verbreitet hat, dass es sei der Bewohner, der Libanese, das gemacht hätte. Und Kaffee Morgenland und noch einige Migrantinnenorganisationen haben gefordert, dass ein Komitee, also Untersuchungskomitee gebildet wird und dass sie den Fall untersucht. Und was kannst du sagen? Und das Zweite, auch gleiche Frage, ihr habt ja letzte Woche in Hamburg so diese Tagung oder anlässlich dieser Lübecker Anschlag eine Tagung organisiert. Vielleicht kannst du darüber was erzählen.
Ja. Zum Ersten, wir betrachten diese Widerwärtigkeiten, die momentan anlässlich der Verhaftung, anlässlich des Lübecker Brandanschlags, rassistischen Brandanschlags stattfinden, das heißt, wieder mal ein eigener Bewohner verhaftet und zu Schuldigen gemacht, als einen Höhepunkt eines Prozesses, das in den letzten Jahren, genau gesagt seit Solingen, sehr massiv läuft. Das ist eine, die Spitze des Eisbergs sozusagen. Inzwischen haben wir einen ganzen Katalog von genau solchen Fällen, die nachweisen, dass wie in Stuttgart, wie aktuell in Hattingen, die Opfer zum Täter gemacht werden. Das war der Anlass, wo wir gesagt haben, aber ich komme noch zu den einzelnen Fällen, oder vorher schon vielleicht. In Stuttgart zum Beispiel wurden 7 Menschen verbrannt. Da wurde gesagt, das war Unachtsamkeit, eine Zigarettenkippe ist umgekippt von einem Drogensüchtigen und deswegen. Und jetzt läuft der Prozess gegen den eigentlichen Täter, ein Deutscher. Damals aber wurde nicht als Brandanschlag, sondern als Unfallpraxis deklariert. Und jetzt, wo er gefasst wurde, entdecken wir auch, dass es offiziell auch gesagt wird, es war ein deutscher Brandstifter, der normal, also ganz praktisch das Feuer gelegt hat. In Hattingen läuft seit einiger Zeit, seit gestern übrigens, gestern oder heute, heute, ist 20. Seite heute, ein Prozess gegen eine türkische Frau, die ja vorgeworfen wird, sie hat selber ihr Haus angesteckt. Und wissen Sie, welches Motiv da die Polizei zugrunde gelegt hat? Das Motiv ist, sagen die, sie hat das Haus verbrannt, damit nachher die deutsche Bevölkerung Spenden gibt und sie das Spendegeld nimmt. Das ist diese Absurdität der Gedanken, das ist unermesslich. Es geht ja auch weiter. Natürlich die Frau bestreitet alles und natürlich gibt es Zeugen, die Leute gesehen haben die Nacht, aber das ist alles irrelevant. Das Schlimme daran ist auch noch schlimmer macht, ist, dass die Bevölkerung, die tatsächlich damals Spenden gemacht hat, alle ihre Geld verlangen, auf Heller und Pfennig. Es war so weit, dass eine sogar diese Spender, diese so freundliche Deutsche, ist zu ihrem neuen Haus gegangen und hat zu ihr gesagt, er will seine Bettwäsche wieder zurückhaben, die er nach der Katastrophe ihr gegeben hat. Wieso müssen wir eine rassistische Polizei glauben, mehr als die Betroffenen selber? Und das Problem, was die haben, Polizei und Behörde, ist, dass genau diese libanesische Flüchtlinge der beliebteste von allen war unter den Flüchtlingen. Der kam am meisten mit allen so gut aus. Und alle Flüchtlinge wiederholen immer, wie gut und so weiter. Diese ganze gemachte ethnische Konflikte, wie sie nennen, ist Mist. So. Und wir sagen da Folgendes, entweder mit Lübeck soll eine Wende versucht werden, beziehungsweise unsere Seite soll versucht werden, endlich mal einen Stopp zu machen zu dieser Entwicklung, weil die katastrophale Situation ist so, dass sowohl wir als auch andere rassistische Gruppen nicht mehr darum kämpfen, seit Lübeck, nicht mehr darum kämpfen, Brandanschläge und rassistische Angriffe zu verhindern, sondern sie bei Namen zu nennen, und wenn sie passieren. So schlimm ist die Situation praktisch geworden. Eine Etappe sozusagen tiefer. Und dann müssen wir das aber tun, weil das entzieht den Boden unter den Füßen, wenn es so bleibt. Nirgendwo kann sich mal bewegen. Leute können sich umbringen und wird immer, wir haben ironisch ja gesagt, das Einzige, was gemeinsam diese Unglücksfälle, sogenannte, haben, mit den Anschlägen der Vergangenheit, ist die verdächtig ähnliche Anzahl solcher Unglücksfälle mit der Anzahl der rassistischen Schläge in den Vorjahren. Und so läuft die Situation. Wir haben deswegen in unserem Flugplan die Grevesmühlen auch gemacht. Ob es ein Unglücksfall oder ein Unglücksdefekt oder ein deutscher Defekt ist, das hängt von uns ab. In diesem Zusammenhang haben wir ein bundesweites Treffen organisiert, weil es gibt einige wenige leider noch Migrantinnengruppen außerhalb der etablierten ausländischen Vereine, die ihre Selbstorganisierung vorantreiben. Haben wir ein Treffen organisiert, haben wir aber gleichzeitig festgestellt, den Anspruch wollen wir alle, also Untersuchungskomitee zur Aufklärung des Verbrechens des Deutschtums, aber auf der anderen Seite, da wir uns mit unseren Sachen immer ernst nehmen, haben wir gemerkt, dass es aufgrund der Menge der Arbeit und der Aufwand sind wir nicht imstande, zumal wir in so verschiedenen Städten sind, eine ständige Präsenz als Komitee zu haben. Daher haben wir beschlossen, die Arbeit zwar zu tun, ohne uns als Komitee zu benennen und einige konkrete, punktuelle Sachen voranzutreiben. Am Freitagabend, vergangenen Freitag, war auch eine Veranstaltung mit den betroffenen Flüchtlingen von Lübeck in Hamburg. Gegen Ende der Veranstaltung gab es einen rassistischen Angriff mit 2 Schüssen auf den Fenster. Das Fensterglas ist zerbrochen, aber keiner verletzt. Das Problem ist, die wussten, dass die Flüchtlinge zu dieser Veranstaltung kommen und haben nochmal, als Symbol ist mehr oder weniger, aber auf jeden Fall als Provokation, nochmal eine kleinere, zwar ungefährlich, aber immerhin schlimm von der Wirkung her, Anschlag verübt während der Veranstaltung. Es ist verständlich, dass die Flüchtlinge, die selber da waren, in Panik und in Schrei geraten sind, weil zum zweiten Mal befürchteten eine solche Situation. Das sind die Zustände hier in Deutschland. Auch die Überlebenden lassen sie nicht mal in Ruhe.
Vielleicht kannst du eure Veranstaltungsreihe, also am Wochenende habt ihr in Hamburg und wahrscheinlich wird auch nächste Woche in Berlin was sein. Ja. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, in Hamburg hat eine Veranstaltung stattgefunden unter dem Motto Deutschland Mörderland. weil das der Motto war unsere Demonstration in Grevesmühlen. Und in Berlin findet kommende Samstag auch eine Veranstaltung statt unter allerdings unter dem Motto Spurensicherung von Rostock über Bad Kleinen und Grevesmühlen nach Lübeck.
Ich bedanke mich.
Tagesinformationen.